Ja, ich finde es richtig schön, dass ich heute hier sein kann. Gepredigt habe ich noch nie hier. Von daher ist es jetzt tatsächlich was Neues und ich freue mich total, euch zu sehen. Sehr schön. Starten wir wohl mal. Von nichts kommt nichts. Das ist ein Satz, den wir sicher alle schon mal gehört oder vielleicht auch gesagt haben. Und hier im Schwabenlande, im Lande der Schaffer und Tüftler, ist es der Satz vielleicht auch besonders beliebt. Und wir meinen damit, wenn ich was erreichen will, dann muss ich mich dafür anstrengen. Wenn ich im Job erfolgreich sein will, dann muss ich mein Know-how und meine Arbeitskraft einsetzen. Wer einen Marathon laufen will, der muss trainieren. Wer Gemüse haben möchte im Garten, der muss Samen pflanzen. Wer tiefe Freundschaften oder eine gute Ehe haben möchte, der muss Quality Time und Wertschätzung und Interesse reinstecken. Von nichts kommt nichts. Wir erleben das als ein so grundlegendes Prinzip im Leben, dass wir das auch auf unsere Beziehung zu Gott übertragen. Dann denken wir zum Beispiel, wenn ich eine gute Beziehung zu Gott haben will oder wenn ich in den Himmel kommen will vielleicht, dann muss ich da was investieren. Dann muss ich entweder, so könnte man sagen, irgendwie ein guter Mensch sein, also mich an die Regeln von Gott halten. Oder zumindest, wenn ich merke, das klappt nicht so gut, dann muss ich mich zumindest anstrengen und muss guten Willen zeigen und mich da reinhängen. Oder, das ist vielleicht so ein bisschen die fromme Version, ich muss mich für Gott entscheiden. Und wenn ich das gemacht habe, dann muss ich aber auch dementsprechend bei dieser Entscheidung bleiben. Von nichts kommt nichts. Wenn ich will, dass Gott mich positiv anschaut, dann muss ich immerhin alles, was ich habe, einsetzen. Und das, was ich dann nicht schaffe, dafür gibt es ja dann noch die Gnade. Und wer in den letzten Predigten zum Römerbrief zugehört hat oder schon länger in der Gemeinde unterwegs ist, der hat vielleicht schon mitgekriegt, Paulus sieht es ganz anders. Wir haben ja schon, oder ihr habt schon, 3 Kapitel vom Römerbrief hinter euch. Und da ging es wahrscheinlich auch schon um den einen wichtigen Punkt im Römerbrief, dass Paulus seinen Leserinnen und Lesern klar machen will, in einer gesunden und lebendigen Beziehung zu Gott geht es eben nicht um das, was wir machen und das, was wir leisten, sondern es geht darum, dass wir auf das vertrauen, was Gott in Jesus am Kreuz und in der Auferstehung für uns getan hat. Und dass wir darauf vertrauen, dass er uns völlig ohne Leistungen annimmt. Oder wir können das auch mit großen theologischen Begriffen sagen, wie wir sie aus der Luther-Übersetzung kennen. Blätter ich mir hier ein bisschen weiter. Rechtfertigung kommt nicht aus Werken, sondern aus Glauben durch die Gnade Gottes in Jesus Christus. Und diesen Gedanken will jetzt Paulus in dem 4. Kapitel aus dem Römerbrief, um das es heute geht, nochmal vertiefen. Und dazu verweist er auf die Geschichte von Abraham. Wir haben ja vorher die Kinder gehört, wie sie gelesen haben, und wir haben auch Bilder gesehen aus der Abrahamsgeschichte. Und von dieser Geschichte her fängt Paulus jetzt an, seinen Punkt nochmal zu erklären. Und Paulus kann davon ausgehen, dass alle seine Leser und wahrscheinlich die Geschichte von Abraham gut kennen. Deswegen erzähle ich sie nochmal ganz kurz in Kurzfassung. Wir lesen von Abraham im Alten Testament, ganz am Anfang, im Buch Genesis, im 1. Buch Mose, 1. Buch der Bibel. Und Abraham war ein ganz normaler Mann, ein Nomade mit Vieh, der rumgezogen ist mit seiner Familie. Aber eines Tages begegnet Gott ihm und redet mit ihm. Und er gibt ihm einen Auftrag, nämlich sein Land und seine Familie zu verlassen und in ein ganz anderes Land zu ziehen. Und Abraham macht es. Und das war der Anfang von einer ganz besonderen Beziehung. Gott hat nämlich Abraham ausgewählt, um mit ihm eine Geschichte anzufangen, die dann noch sehr lange weiter wirken würde. Er gab ihm viele Versprechen und er schloss mit ihm einen Bund. Also er ging eine Partnerschaft ein, um zu zeigen, dass er dieses Versprechen dann auch halten würde. Was hat er ihm versprochen? Er versprach ihm erstens, dass Abraham mit Sarah einen Sohn bekommen würde. Er hat ihm versprochen, dass dieser Sohn dann viele Nachkommen bekommen würde, sodass es ein ganzes Volk werden würde. Und das kennen wir noch heute als das Volk Israel aus dem Alten Testament und auch heute. Und mit diesem Volk hatte Gott im Alten Testament ja auch eine ganz besondere Beziehung. Und dann gab es noch ein ganz geheimnisvolles Versprechen durch diesen einen Sohn, den er bekommen sollte, und durch das Volk, das daraus entstehen würde, wollte Gott eine Beziehung zu allen Menschen anfangen. Abraham sollte der Anfang sein von einer großen Segensgeschichte, die dann für alle Menschen gelten würde. Und deswegen verweist Paulus auch auf den Abraham gleich im ersten Vers von diesem vierten Kapitel. Wir fragen weiter, wie verhielt es sich eigentlich bei Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Und warum verweist Paulus denn jetzt auf diesen Abraham? Das hat drei Gründe. Das erste ist, Paulus ist ja in einer Auseinandersetzung mit dem Judentum. Paulus als Jude, der Christ geworden ist, hat sich jetzt gefragt, ja, welche Rolle spielt denn jetzt das Gesetz, was eigentlich für die Juden so die größte Rolle gespielt hat, in unserer Beziehung zu Gott? Er musste das neu überdenken. Und er hat dann eben behauptet, die Einhaltung des Gesetzes wird unsere Beziehung zu Gott nicht grundlegend verändern. Oder es wird uns vor Gott nicht rechtfertigen. Und das hat natürlich auf Seiten der jüdischen Gelehrten Widerstand hervorgerufen und auch auf Seiten der Juden, die an Jesus glaubten, weil das so neu war. Und jetzt verweist Paulus auf Abraham, den wir alle feiern in der Geschichte Israels, um zu zeigen, das, was ich hier sage, ist überhaupt nichts Neues, sondern das entspricht schon dem, was Gott damals schon ganz am Anfang sich gedacht hat, schon bei Abraham. Und deswegen spricht er von diesem Abraham und auch dann in den Versen danach noch von David, wie er in den Psalmen was ganz Ähnliches beschreibt. Das haben wir vorher auch von den Kindern gehört. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht mehr anrechnet, steht schon in den Psalmen. Und der zweite Grund ist, in der jüdischen Tradition war Abraham immer mit dem Versprechen von Gott verknüpft, dass dieser Segen sich ausweitet auf alle Menschen, auch auf die, die nicht Juden waren. Und Paulus verweist auf Abraham, um zu zeigen, das, was ich jetzt hier sage, diese Einladung zur Beziehung mit Gott, das gilt nicht nur für jüdische Menschen, sondern das gilt auch für die sogenannten Heiden, also für die Nicht-Juden. Und deswegen sagt er auch nochmal, später, das, was über Abraham gesagt wurde, gilt nicht nur für Abraham. In Vers 23 sagt er, diese wunderbare Zusage, dass Gott ihn für gerecht erklärte, galt nicht nur für Abraham. Sie wurde auch für uns in der Schrift festgehalten. Die Geschichte von Abraham steht, das sagt Paulus, extra in der Schrift, damit wir da was mitnehmen können, dass wir in diese Geschichte mit reinkommen. Und dann noch ein pädagogischer Grund, glaube ich. In den ersten drei Kapiteln hat Paulus große theologische Wahrheiten auf abstrakte Weise erklärt. Und jetzt will er ein konkretes Beispiel zeigen, wie sich das in einer konkreten Lebensgeschichte niederschlagen kann. Für alle, denen es in den letzten drei Kapiteln ein bisschen zu abstrakt war, vielleicht ist es ja jetzt eure Geschichte. Also, was lernen wir denn jetzt von Abraham? Wir lernen, was dieser große Begriff Rechtfertigung, den Paulus immer verwendet, was der eigentlich bedeutet. Hier nochmal die Verse darüber. Paulus zitiert hier aus der Geschichte von Abraham in Genesis 15, im ersten Mosebuch. Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und dieses Wort Gerechtigkeit, das braucht einen kurzen Exkurs, vielleicht habt ihr das in den letzten Predigten auch schon oft gehört, vielleicht auch nicht, deswegen erkläre ich es nochmal. Gerechtigkeit ist hier bei Paulus und auch im Alten Testament nicht das, was wir manchmal drunter verstehen, dass wir sagen, das muss fair sein, jeder muss das Gleiche kriegen, so. Sondern Gerechtigkeit ist ein Begriff, der eine Beziehung beschreibt. Also, gerecht ist, wer in einer guten Beziehung mit seinem Umfeld lebt und auch mit Gott zum Beispiel, und so handelt, dass diese Beziehung gefördert wird und wie es dieser Beziehung entspricht. Und deswegen ist auch Gott absolut gerecht, weil er immer so handelt, wie es der Beziehung zu uns förderlich ist und wie es dieser Beziehung entspricht. Er ist immer treu, er ist immer liebevoll und entspricht immer dieser Beziehung. Und wenn Paulus jetzt meint, wir werden gerechtfertigt als Sünder, dann meint er damit, wir entsprechen dem unserer Natur nach nicht dem, wie es eigentlich der Beziehung zu Gott entspricht. Weil wir eben nicht vertrauen, nicht ihm folgen, nicht seinen Maßstäben folgen, aber auch nicht seiner Liebe vertrauen. Und Gott ist aber weiterhin gerecht, das heißt, er handelt weiterhin treu und liebevoll und entspricht weiterhin dieser Beziehung und stellt diese Beziehung wieder her. Und er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Und deswegen ist es kein Lohn, sondern ein Geschenk. So sagt Paulus auch nochmal, Abraham hat keinen Lohn für sein Handeln bekommen, sondern er hat unverdient die Gerechtigkeit Gottes bekommen. Und das sehen wir auch eben an der Geschichte von Abraham ganz konkret. Abraham und Sarah hatten ja das Versprechen von Gott, dass sie einen Sohn bekommen würden. Aber das Problem war, Abraham und Sarah waren schon steinalt und sie hatten immer noch keinen Sohn bekommen. Und das würde auch nichts mehr werden, das wussten die damals auch schon. Und Luther formuliert diese Übersetzung ganz gut. Abraham wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Mutterschoß der Sarah. Also die Sache ist klar, da war kein Leben mehr möglich, da war alles tot. Ich habe euch da ein Anschauungsmaterial mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe noch mal ein Bild. Das war mal eine Ranunkel, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Und die steht jetzt schon eine Weile bei mir auf dem Balkon, ich glaube 1,5 Jahre ungefähr. Ich habe sie noch nicht weggeschmissen, weil ich immer dachte, ja, wer weiß, kommt ja vielleicht noch mal was. Ich weiß nicht, wie hier so die Gärtnerkompetenzen sind. Ich weiß nicht, hat jemand das Gefühl, da kommt noch was? Oder ein Tipp? Wenn jemand einen Tipp hat, was man machen kann, einfach nachher auf mich zukommen. Ich weiß nicht, ob da noch viel kommt. Ich glaube, das ist einfach tot. Und stellen wir uns mal vor, das sind Abraham und Sarah. Ungefähr so gut standen die Chancen, dass die noch ein Kind kriegen. Aber Abraham und Sarah haben jetzt eben ihr Vertrauen, dass das noch klappt, nicht auf sich gesetzt, sondern auf den, der die Toten lebendig macht und den, der das ins Dasein ruft, was nicht ist. Das heißt, sie vertrauten darauf, dass Gott aus dem, was tot ist, etwas Lebendiges machen kann. Und Paulus erzählt es ja aber, um was über uns zu zeigen. Und wir können genauso auch sagen, die Pflanze, das sind wir. Ungefähr so gut sind unsere Chancen, dass wir Kontakt zu Gott aufnehmen können und mit ihm in Beziehung sein können. Wir sind nämlich von dem getrennt, was wahres Leben schenkt, wenn wir nicht mit Gott in Kontakt sind. Und wir Menschen sind von Natur aus eigentlich nicht mit Gott im Kontakt, sondern von ihm abgetrennt und damit auch vom Leben abgetrennt. Und wo Sachen tot sind, kann auch nichts mehr wachsen. Aber wir glauben ja an den Gott, der da ins Dasein rufen kann, was nicht ist. Der Leben schaffen kann da, wo vorher kein Leben ist. Wir glauben an den, der die Frevler gerecht macht. Und das setzt Paulus praktisch gleich. Der Gott, der Tote lebendig macht, der Gott, der ins Dasein ruft, was nicht ist, und der Gott, der Frevler gerecht macht. Alles auf der gleichen Linie. Frevler, also gottlose Menschen, die ohne Gott sind, die von Gott abgeschnitten sind. heißt jetzt Rechtfertigung. Rechtfertigung heißt, dass dieser Satz von nichts kommt nichts bei Gott nicht stimmt. Bei Gott können wir formulieren, von nichts schafft Gott. Das, zugegebenermaßen ist es grammatikalisch nicht so schön, aber inhaltlich trifft es das genau. Von nichts schafft Gott. Als zweites können wir lernen, was Glauben bedeutet. Abraham hat fest damit gerechnet, was Gott verspricht, kann er auch halten. Das ist Glaube. Aber vielleicht denken sich manche, ja, okay, aber was ist, wenn ich das halt gerade nicht glauben kann? Wenn ich gerade nicht glauben kann, dass Gott es macht, dass Gott es tut, vielleicht sieht es in eurem Leben einfach gerade nicht danach aus, als wäre da Gott irgendwo. Vielleicht fühlt ihr euch auch so schwierig, dass ihr das Gefühl habt, Gott nimmt mich garantiert nicht an. Was ist, wenn man es einfach nicht glauben kann? Vielleicht erinnert ihr euch noch an einen anderen Aspekt aus der Abrahamsgeschichte, der vorher auch schon im Bild da war. Oder der war noch nicht da. Naja, egal. Auf jeden Fall passiert in Abrahams Geschichte auch mal ein Kapitel, wo wir sehen, so fest war das auch nicht, dass der das immer genau wusste, das wird so sein. Sondern Abraham und Sarah hatten auch einen Moment, wo sie gesagt haben, okay, vielleicht macht es Gott doch nicht. Und dann haben sie eine Sklavin von Sarah benutzt, die Hagar, um einen Sohn zu bekommen. Dann hat Abraham halt mit der geschlafen, hat einen Sohn gezeugt und dann hatten sie einen Sohn. Aber das war gar nicht das, was Gott wollte. Und da sieht man, dass die auch schon, dass es ihnen auch manchmal schwer gefallen ist, das zu glauben, dass es passieren wird. Die waren genauso realistisch wie wir. Und in dem Gespräch, aus dem Paulus zitiert, da sehen wir auch, da gibt es auch einen Moment, wo Abraham Gott eigentlich fragt, so, ja, okay, wie willst du es eigentlich machen? Oder ich rechne eigentlich nicht mehr damit. Und an Gottes Reaktion sehen wir, was Glaube heißt. Und jetzt brauchen wir diesen Stern im Himmel. Denn vielleicht erinnert ihr euch, Gott sagt zu Abraham, komm mal raus aus deinem Zelt und schau in den Himmel. Zähl die Sterne mal. Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Kann man nicht zählen, zu viele? Und Gott sagt, so viele Nachkommen wirst du bekommen. Und dann glaubt Abraham. Und Glaube bedeutet also, sich von Gott den Blick weiten zu lassen und wechseln zu lassen. Sich aus dem Zelt führen zu lassen und zeigen von Gott den Blick auf seine Möglichkeiten richten zu lassen. Gott ist auch da, finde ich, total pädagogisch wertvoll. Als Lehrerin kann ich das nur bewundern. Er gibt Abraham dieses Bild und er sagt, schau nicht auf deine Möglichkeiten, sondern schau auf mich. Ich habe die Sterne aus dem Nichts geschaffen. Ich werde ja wohl auch noch einen Sohn für dich schaffen können. Das heißt, Glauben bedeutet, den Blick auf Gott zu richten, der Leben aus dem Nichts hervorschaffen kann. Was Glaube für uns bedeutet. Wir glauben ja an den Gott, der nicht nur die Welt aus dem Nichts hervorgebracht hat, sondern auch an den Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir haben an Jesus ganz besonders gesehen, wie treu Gott ist und dass er die Beziehung zu uns haben möchte. Und so wie Abraham aus seinem Zelt, wenn er vor seinem Zelt saß und ab und zu in die Sterne geschaut hat, sich bestimmt an dieses Versprechen von Gott erinnert hat, so werden wir durch verschiedene Momente daran erinnert, was Gott in Jesus getan hat. Zum Beispiel Palmsonntag. Die Karwoche. Wir fangen an mit der Woche vor Ostern. Heute ist Palmsonntag. Wir schauen jetzt schon auf das nächste Wochenende, wo Karfreitag und Ostern ist. Und Karfreitag und Ostern, da feiern wir genau das, dass Jesus gestorben ist für uns und auferstanden ist für uns. Und das ist eine perfekte Gelegenheit, um darauf den Blick zu richten. Was ist da passiert und was hat es mit mir zu tun? heute oder in dieser Woche sagt Gott praktisch zu uns, mein liebes Kind, komm doch mal aus deinem Zelt raus und schau doch mal in den Himmel, schau doch mal auf mich, schau doch mal auf Jesus am Kreuz und auf das, was ich getan habe. Und deswegen sagt Paulus auch genau das über uns. Nicht nur seinetwegen steht in der Heiligen Schrift, Gott rechnete ihm diesen Glauben an, sondern es geht dabei auch um uns. Auch uns soll der Glaube angerechnet werden. Zum Schluss nochmal die Frage, wie kann das denn jetzt konkret aussehen, so ein Blickwechsel, Glaube als Blickwechsel? Dazu ein Zitat von einem anderen großen Theologen, nämlich Martin Luther. Der fand den Theologen Paulus eben ganz besonders wichtig und hat sich viel mit dem beschäftigt und auch mit dieser Frage, was heißt Rechtfertigung, was heißt Glaube und so weiter. Und in seinen 95 Thesen, die sind ja einigermaßen berühmt geworden, hat er in der ersten folgendes so ungefähr geschrieben: Das ganze Leben eines Christen soll eine ständige Buße sein. Der Begriff Buße ist für uns ja ein bisschen alt. Das meint aber auch diesen Blickwechsel. Also Buße meint erstmal diese Pflanze anschauen und sich eingestehen, da wächst nichts mehr. Das ist tot. Und das dann auch mal auszuhalten zu sagen, okay, mit meinen Möglichkeiten ist nicht so weit her, da wird wahrscheinlich nichts mehr wachsen. Und deswegen meint Luther auch, dass Sündigen oder Sünde vor allem bedeutet, denken, dass ich das selber machen muss mit Gott. Und denken, dass ich jetzt hier was zum Leben bringen muss. Oder die Kehrseite davon, denken, dass ich es doch eigentlich richtig gut mache und dass Gott mich jetzt mal belohnen müsste dafür. Beides ist die Kehrseite einer Medaille, nämlich dass wir denken, dass wir es selber hinkriegen. Aber wenn wir so denken, dann sind wir wie Leute, die halt hier dran ziehen oder davor sitzen und dann bricht halt ein Ast ab, weil das nichts bringt. Das ist total fruchtlos. Und Buße heißt dann eben, das Gegenteil zu machen und diesen Blick wegzuwenden von dieser Pflanze, deswegen stellen wir die jetzt auch weg, und auf die Frucht oder auf die Blumen zu schauen, die Gott schaffen kann, auf das Leben, was er schafft in Jesus. Und es ist für Luther jetzt keine einmalige Sache, die einfach am Anfang vom Glaubensleben einmal passiert und dann ist fertig, sondern es ist so eine ständige Bewegung, in der wir sind, dass wir immer wieder den Blick wegwechseln von uns hin zu dem, was Gott tut, was er getan hat und was er tut. Zwei Beispiele, wie das aussehen kann. Hier in Tübingen ist ja mehr als in Stuttgart, habe ich festgestellt, Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein großes Thema. Und das ist sehr bewundernswert und, glaube ich, was ganz Wertvolles. Müssen wir jetzt damit aufhören, weil wir davon ausgehen, wir können ja eh nichts. Gott muss sowieso die Welt retten, ist eigentlich eh egal. Suggestivfrage, nee, wir müssen damit jetzt nicht aufhören, sondern es geht um die Blickrichtung. Verlassen wir uns in dem, was wir tun, darauf, dass wir unsere Welt jetzt retten können, auf unsere eigenen Kräfte? Oder tun wir das, weil wir wissen, dass Gott es uns aufgetragen hat, unsere Schöpfung zu bewahren und weil wir Gott lieben, den wir in dieser Schöpfung auch wahrnehmen können? Und wir bewahren unsere Umwelt, unsere Schöpfung, weil wir darin Spuren von Gott sehen und weil wir seine Geschöpfe, vor allem seine Ebenbilder, die Menschen, lieben, weil er sie liebt und weil wir deswegen möchten, dass es ein guter Ort ist, um zu leben. Oder hier in der Gemeinde sind super viele Leute aktiv, ich weiß das auch noch, jeden Sonntag braucht man ungefähr 30 Leute, die aktiv sind, bis das hier alles so steht und für die Kinder und so weiter. Und das ist super gut. Bist du einer von denen, die hier die Sachen am Laufen halten, die den Laden schmeißen, die ihre Gaben einsetzen. Das ist ganz toll. Und Luther würde vielleicht so ungefähr sagen, ich vereinnahme ihn jetzt einfach mal, achte drauf, dass du dich nicht auf dieses Mitarbeitersein verlässt, anstatt auf Jesus. Und sei aufmerksam, dass du nicht denkst, wie wertvoll bin ich für Gott? Was für ein wertvoller Mitarbeiter bin ich doch. Sonst könnte es sein, dass du irgendwann darauf stolz wirst und denkst, jetzt hast du eine Belohnung verdient vor Gott. Oder dass du die anderen verachtest, die sich nicht so anstrengen wie du. Oder bist du vielleicht jemand, der gerade einfach nur teilnimmt und nur konsumiert, wie man es manchmal so abwertend sagt. Hast du gerade einfach keine Kraft, um noch in der Gemeinde mitzuarbeiten? Oder ist vielleicht deine Familiensituation super anstrengend oder auf der Arbeit? Oder vielleicht geht es dir einfach psychisch gerade nicht so gut? Und vielleicht würde Luther ungefähr sagen, denk nicht, dass du für Gott weniger wert bist, weil du nicht mitarbeiten kannst. Und schäm dich auch nicht, weil du gerade nichts reinbringen kannst. Verlass dich auf Gottes Gnade und dass er wirkt. Sonst wirst du vielleicht irgendwann mal neidisch auf die, die so viel leisten können. Aber verlass dich darauf, dass Gott wirkt und dass er handelt. Von nichts kommt nichts. Das stimmt, glaube ich, oft. In unserer Beziehung zu Gott stimmt es nicht. Von nichts schafft Gott nichts.